Heute steht im 2. Mosebuch, Kapitel 13, Vers 20 bis 22. Da steht, von Sukkot zogen die Israeliten weiter nach Etam, wo die Wüste beginnt. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Während der ganzen Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Jeden Tag war die Wolkensäule an der Spitze des Zuges und jede Nacht die Feuersäule. Ihr Lieben, als ich den Text gelesen habe, habe ich zuerst mal gedacht, Mann, worüber soll ich denn da predigen? Von der Wolkensäule und Feuersäule, was ist denn das für ein Text? Kann man da überhaupt was drüber sagen? Und dann habe ich mich mal ein bisschen näher damit beschäftigt. Also das war so der erste Eindruck. Ne? Und der zweite Eindruck war, eigentlich ist das doch für ein neues Jahr und für einen Abschlussgottesdienst ein schöner Text, wenn da gesagt wird, die Feuersäule, die Wolkensäule geht vor euch her. Das ist doch eigentlich eine schöne Ermutigung und vielleicht auch eine ganz gute Sache, so für uns hier. Und je mehr ich mich damit befasst habe, umso mehr habe ich auch entdeckt, dass das vielleicht sogar direkt was für unsere Gemeinde hier ist. Denn Israel damals stand vor einer großen Veränderung und wir ja hier auch. Wir haben die Veränderung im letzten Jahr direkt zu spüren bekommen und jetzt ab übernächsten Monat geht es dann praktisch los mit der Veränderung hier, wenn Micha Neumann kommt und wenn wir also irgendwo die ganze Sache auch angehen wollen. Israel damals stand vor einer großen Veränderung. Wenn wir also da mal zurückgehen, also dieser erste Satz heißt ja, von Sukkot zogen die Israeliten weiter nach Etam, wo die Wüste beginnt. Sukkot ist also eine Stadt in Ägypten, im Nildelta, etwa eine Tagesreise so von dem Gebiet, wo dieses Land Gosen liegt, in dem nach dem Alten Testament, nach der Genesis, der Jakob und seine Familie angekommen sind und wo sie eine Wohnstätte gefunden haben, vom Pharao her gefördert. Da waren sie Gäste damals in Ägypten. Der Josef hatte ja Ägypten praktisch vor einer großen Hungersnot gerettet und der Pharao hat ihm das sehr gedankt und hat seine ganze Familie aufgenommen. Und dann waren so einige Generationen ins Land gegangen. Der Pharao ist gestorben, der Josef ist gestorben, seine Söhne alle sind tot und einige mehrere Generationen müssen dann noch stattgefunden haben. Aus diesem Familie des Josef und des Jakob ist ein Volk geworden, ein Stamm mindestens, ein Volksstamm geworden. Eine so große Zahl von Menschen, dass die Ägypter sich so allmählich Sorgen machten, können wir uns das erlauben? Der neue Pharao, wahrscheinlich ein Ramses, der hatte sehr ehrgeizige Pläne. Der hatte also vor, eine Befestigungsstadt zu bauen und die sollte natürlich super prächtig sein. Man musste ja nur was darstellen, ne, als Pharao, als mächtigstes Volk der Erde. Und aus den Gästen Israel in Ägypten waren auf einmal nicht nur Gastarbeiter geworden, sondern Fronarbeiter, Leute, die unterdrückt wurden, die ausgebeutet wurden. Die Bibel erzählt ja davon, dass man ihnen sogar das Stroh, was sie brauchten, um Ziegel zu streichen, dass man ihnen das weggenommen hat. Das sollen sie selber sich besorgen, ne? Aber sollen die gleiche Menge an Ziegeln machen. Ne? Also Ausbeutung vom Feinsten, kann man nur sagen, damals. Und aus dieser Tradition, wir sind Gäste in einem Land und wir haben uns da toll entwickeln können, ist auf einmal eine ziemlich bedrohliche Situation geworden und deshalb war natürlich auch Israel nicht mehr zufrieden mit dieser Situation und sie suchten danach, wie können wir hier wieder rauskommen. Ne? Früher war das eigentlich so, wenn im alten Orient war das also üblich, dass die Staaten Gäste aufgenommen haben, wenn dann Beduinen irgendwo so aus der Wüste kamen und hatten nichts mehr zu essen, so wie ja auch bei der Familie des Jakob damals, dann hat man sie aufgenommen und zum Dank dafür oder als Entschädigung könnte man auch sagen, hat man ihnen Arbeit gegeben. Sie konnten also für ihr Dasein so ein Stückchen wieder etwas zurückgeben. Und solche Leute nannte man, da gibt es Quellen drüber, nannte man Hapiru. Und wer ein bisschen also die orientalischen Sprachen kennt, da kommt der Buchstabe H, P oder B und R drin. Das ist dasselbe wie Hebräer. Und bei Mose, in der Mosegeschichte, wird ja der Tochter des Pharao, als sie den kleinen Mose gefunden hat, gesagt hat, ich habe da eine hebräische Amme, soll ich euch die holen? Also so klingt da also schon etwas an von dem, was in dem Land damals los war. Damals war es also dieser Volksstamm der Schutzbürger, aber auf einmal waren sie unterdrückt. Und sie hatten den Wunsch nur, weg hier raus. Und in diese Situation hineinkommt Gott, schickt Gott Mose und sagt, ihr dürft raus. Ich möchte gerne, dass ihr rauskommt aus dem Land. Ich befreie euch. Schickt den Mose zum Pharao hin. Und der Pharao ist natürlich überhaupt nicht überzeugt davon und tut also alles, um das Volk zu halten. Und ihr kennt die Geschichte der Plagen, die dann kommen, ganz schwierige Sachen, die also an den Lebensnerv des Volkes der Ägypter gehen, bis hin dazu, dass ihnen die Erstgeburt getötet wird, dass es keine Kinder mehr gibt, keine männlichen Kinder mehr gibt in dem Volk. Und dann endlich ist der Pharao bereit, Israel loszulassen, rausgehen zu lassen. Und das ist die Situation, die wir in unserem Text finden. Die erste Wanderung, die sie dann gemacht haben, ging also nach Sukkot hin. Und die nächste Wanderung, den nächsten Tagesmarsch bis Etam. Wo Etam liegt, können wir heute nicht mehr feststellen. Ist ein ägyptisches Wort. Es gibt also keine weiteren Nachrichten, wo das gelegen haben könnte. Aber es muss also in Richtung Suezkanal gewesen sein, dem heutigen Suez. Da sind ja auch so die kleinen Seen, wo eventuell dann als nächstes das Schilfmeerwunder stattfindet. Und wir befinden uns also jetzt da, das Volk kommt also da genau an, wo es die Wüste sehen kann. Und der Weg von Ägypten führt also in die Wüste hinein. Und ich stelle mir vor, was so in den Köpfen der Israeliten damals vorgegangen ist. Sie konnten sich nicht mehr daran erinnern, einmal selber in der Wüste gelebt zu haben. Sie konnten sich allerdings daran vielleicht erinnern, dass ihre Urgroßväter oder vielleicht noch sogar Ururgroßväter einmal Nomaden waren. Die wussten, wie man in der Wüste leben kann. Sie selber wussten das nicht mehr. Und jetzt werden sie frei aus Ägypten, müssen damit rechnen, dass der Pharao sich nochmal anders besinnt und dass der möglicherweise ihnen nochmal nachsetzt, was er dann ja auch getan hat. Und stehen vor der Wüste. Mann, in der Wüste, da waren wir doch schon eigentlich. Das Thema haben wir doch eigentlich hinter uns. Müssen wir wieder neu Nomaden werden? Und ich glaube, das ist doch auch eine ganz ähnliche Situation, wie wir das heute hier erleben bei uns. Missionare, das haben wir doch hinter uns. Das waren unsere Eltern, unsere Großeltern. Aber wir, was machen wir denn heute? Wie können wir denn mit so einem Thema umgehen? Müssen wir da wieder hin? Da habe ich auch erstmal gestutzt und erstmal gestaunt, dass ich das so gesehen habe, dass da wie aktuell auf einmal so ein Thema ist. Und ich war gespannt, wie es dann weitergeht. Was geht denn im Thema, im Text weiter? Und ich staune darüber, wenn wir dann sehen, ich will es nochmal lesen daraus, Während der ganzen Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule und so weiter. Während der ganzen Wanderung, also irgendwo der Text bricht jetzt auf einmal ab, der erzählt nicht mehr fortlaufend, wie die Geschichte weitergeht, sondern der erzählt praktisch aus der Rückschau. Also es ist nicht mehr, der Erzähler ist nicht mehr ein Beteiligter, der jetzt direkt da vor der Wüste steht, sondern ist einer viele hundert Jahre später, als Israel schon lange im Land drin ist. Aus der Perspektive blickt er zurück auf die Zeit in der Wüstenwanderung. Und während der ganzen Wanderung, sagt er, war Gott ganz nah bei diesem Volk. Mit deiner Wolkensäule am Tag und als Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu leuchten. Also nicht, um sie zu verbrennen, sondern um ihnen zu leuchten. Es kommt dabei auf das Licht an. Und um sie mobil zu machen. So konnten sie Tag und Nacht sich bewegen und konnten, also waren vielleicht sogar schneller als die Ägypter. Ist komisch, jetzt auf einmal kommt so eine Retrospektive da rein in die Geschichte hier. Nur diese zwei, drei Zeilen, die wir hier haben, ist diese Retrospektive. Und dann wird die Geschichte weiter erzählt, dann kommt also der Weg zum Schilfmeer und so weiter, den wir ja zum großen Teil kennen. Und ich stelle mir so die Frage, das kommt so ganz überraschend, die Wolkensäule, konnten denn die Israeliten das überhaupt begreifen? Was ist denn das für ein Symbol? Wo kommt denn das her? Was bedeutet das denn überhaupt? Wo kommt denn Wolkensäule vor? Wie kann so eine Tradition entstehen? Und Wolkensäule und Feuersäule sind Symbole, die am Berg Sinai, in der Gottesoffenbarung am Berg Sinai vorkommen. Also noch hinter dem Schilfmeer. Noch viel später. Aus viel späterer Zeit, wenn man so will. Da ist wird von der Wolkensäule gesprochen. Da wird erklärt, was dieses Symbol heißt. Und das ist auch ein Hammer, was da erklärt wird. Ich lese einfach mal den Text vor. Da wird, heißt also, ist im 2. Mose 19, also 6 Kapitel später als unser Text. Da wird also geschrieben, am Berg Sinai, unten am Berg soll Israel stehen bleiben. So hatte Mose mit Gott ausgehandelt. Und dann kommt da, der ganze Sinai war in Rauch gehüllt. Denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Der Rauch stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte gewaltig und der Hörnerschall wurde immer lauter. Mose redete und Gott antwortete im Donner. Der Herr war auf dem Sinai, auf den Gipfel des Berges herabgestiegen. Er hatte Mose zu sich auf den Gipfel des Berges gerufen und Mose war hinaufgestiegen. Die Worte hören sich so an, als sei dieser Sinai ein Vulkan. Hört sich so an wie ein Vulkanausbruch. Und das müssen wir uns erstmal, glaube ich, so vergegenwärtigen, welche Tiefe da für diese Wolkensäule und Feuersäule, für das, was wir als die Führung so beschreiben, was da ausgesagt ist. Gott und Mose hatten zusammen klar gemacht, wo steht das Volk, wie weit darf das Volk zuschauen. Und sie hatten eine bestimmte Grenzlinie gezogen am Fuß des Berges. So weit soll das Volk sich hinstellen. Und dann bricht ein Vulkan aus. Ich will euch mal erzählen, ich war am Rheinfall in Schaffhausen und habe diesen Rheinfall gesehen, praktisch von der anderen Seite des Flusses aus. Das sind dann so gut 100, vielleicht 200 Meter weit weg. Und ich war enttäuscht von dem Rheinfall, von dem Wasser. Gesagt, der Rheinfall ist wirklich ein Rheinfall. Na, das, ich war enttäuscht. Ich hatte mir so einen richtig, ja, so einen tollen Fall da vorgestellt. Und das sah also, ja, ein breites Bild, imposant, klar, ne, aber was Bewegendes, nö. Und dann bin ich mit dem Schiff rübergefahren. In der Mitte des Rheinfalls ist ja so ein kleiner Felsen. Und dann steht man auf einmal direkt vor dem tosenden Wasser. Und das ist ein ganz anderes Erlebnis. Dann ist man auf einmal mittendrin. Dann merkt man, was da für Gewalten laufen. Und erst recht, wenn man so an die Seite, von der Seite her hat man eine Gelegenheit, praktisch einen halben Meter vom Wasser weg zu sein. Da rauscht das also so einen halben Meter von einem runter. Eine ganz imposante Sache. Na, da weiß man also genau, da kann man nicht noch ein Stückchen weitergehen. Dann, und in diesem Wasser, in dieser Wasserflut, da würde man sofort weggerissen. Da hätte man keine Überlebenschance. Und ich stelle mir das jetzt vor, eine Gottesoffenbarung wie ein ausbrechender Vulkan, wo die Grenze gezogen ist, bis hierhin darfst du einen Schritt weiter, da läuft die glühende Lava durch. Und man sieht also, wie das Feuer da oben rausspritzt. Auf dem Foto aus Entfernung, aus dem Flugzeug oder so aufgenommen, sieht so ein Vulkan natürlich unheimlich spannend aus, ne, und interessant. Aber direkt davor zu stehen, also ich kriege Herzklopfen, wenn ich mir das jetzt einfach so vorstelle. Und der Gipfel der ganzen Sache, dann ruft Gott und sagt, Mose, komm hoch. Und der geht. Der geht auf den ausbrechenden Vulkan. Und das Volk hört, wie Mose da spricht und wie Gott antwortet. Also ich denke mal, sowas als Gotteserfahrung ist, glaube ich, die absolute Hammer. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und ein paar Verse weiter oder ein paar Kapitel weiter kann man also auch lesen, dass das Volk dem Mose gesagt hat, hör mal, geh du für uns mit Gott reden. Wir können diese Situation einfach nicht aushalten. Das geht über unsere Kräfte. Und wenn man also sieht, was da eigentlich hintersteht, was damit gemeint war, welche Situation da angesprochen ist, dann kann man sich das, glaube ich, vorstellen, dass es einfach über die Kräfte geht, so eine Nähe, so diese Macht Gottes zu spüren. Hier kommt die ganze Allmacht, die ganze Kraft, die über unsere Kräfte völlig übersteigt, kommt hier zum Ausdruck. So stellt sich Gott da vor. Ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass keinem der Israeliten und erst recht dem Mose, dass denen nichts passiert ist. Die kommen lebendig da wieder raus. Muss man auch sehen, das ist nicht nur Machtentfaltung, sondern gleichzeitig auch Machtzügelung. Gott zeigt da ganz deutlich, dass er seine Macht voll im Griff hat und dass er mit seiner Macht den Menschen, den Israeliten, nichts zuleide tun will. Das ist die Erfahrung, die hinter der Wolkensäule steht. Wenn hier geschrieben steht, also gesagt wird, und einfach so die Wolkensäule einfach so eingeführt wird, ne? Ohne irgendwie eine Erklärung dazu. Die Wolkensäule ging tagsüber vor dem Volk her und nachts leuchtete sie als Feuer. Da ist genau diese andere Seite auf einmal im Blick, wo Gott wirklich der Schutz ist, wo diese Machtfülle eingesetzt ist zum Schutz. Und man sieht das ganz deutlich, als dann tatsächlich die Ägypter hinter dem Volk Israel her waren, am Schilfmeer da, und da stellt sich die Wolkensäule zwischen diese beiden Lager, diese beiden Volksgruppen. Sie stellt sich ganz deutlich als eine Schutzmacht dar. So wurde sie erlebt. Aber Israel selber wird vorher gar nicht erklärt, was denn mit der Wolkensäule es zu tun hat, was das für ein Symbol ist. Mir kommt das manchmal so vor, als darf Israel so wie ein Baby, wie ein Kind erstmal einfach so mit dieser Sache spielen, ganz unvoreingenommen Wolkensäule wahrzunehmen. Jemand, der uns den Weg zeigt, die vor uns hergeht. Jemand, der vielleicht sogar eine Schutzmacht ist, der die Nächte erleuchtet. Ganz einfach darf Israel hier mit Gott erstmal Erfahrungen sammeln, bis sie dann wirklich zu dieser vollen Erfahrung am Sinai kommen. Und ich finde das also irgendwo eine tolle Geschichte. Hier fängt Gott selber an, dem Volk zu begegnen, sich ihm zu zeigen. Ganz sanft, ganz vorsichtig erstmal, so dass sie es auch wirklich vertragen können, aber dann auch wirklich voll in dem Endeffekt. Das ist das Symbol Wolkensäule, Feuersäule. Das ist das, was der Erzähler dem Volk Israel damals also auch so sagen will. Ne? Ihr wart in der Nähe Gottes. Es gab nie eine Zeit, wo Israel und Gott so nah zusammen waren, als in der Zeit in der Wüste. So nah hat Israel seinen Gott nie erlebt, dass er ihnen so auf die Haut sich genähert hat, dass sie schon Angst davor kriegten. Und es gab ja auch immer eine Berg- und Talfahrt, ne, wie Israel damit umgegangen ist. Manchmal haben sie es sehr genossen, haben sie es gut gefunden und andererseits, wenn Schwierigkeiten auftraten oder so, dann waren sie ganz schnell dabei zu sagen, wollen wir nicht lieber wieder zurückgehen nach Ägypten, da waren wir doch wenigstens sicher. Und also so diese Ambivalenz, die kam also auch deutlich dabei rum. Ja, so geht es mir also, wenn ich jetzt diesen Text sehe. Das sagt uns also eigentlich auch der Text, wenn wir an uns denken. Auf der einen Seite sage ich mal, wenn wir uns also wirklich darauf zubewegen, was ist denn mit Gott? Wenn wir uns darauf zubewegen, eine Veränderung zu wollen und in Gang zu setzen, dann müssen wir vielleicht wieder dahin zurück, was uns erstmal Sorge macht. Aber das heißt ja nicht, dass wir da bleiben, sondern das heißt auch nicht irgendwo so eine alte Situation wieder neu aufleben zu lassen, sondern das heißt, wir werden in der Zeit wirklich Gott begegnen. Es kommt nicht darauf an, dass wir jetzt einfach schnell eine Veränderung managen, sondern es kommt darauf an, irgendwo wieder Gott in den Blick zu bekommen. Und nicht nur von dem Hörensagen zu leben, was wir von den Eltern, von den Großeltern oder von irgendjemand anders zu hören bekommen, sondern wieder irgendwo eigene Erfahrungen zu machen. Das steht im Vordergrund. Und vielleicht müssen wir irgendwo wieder entdecken, was denn für uns jetzt Wolkensäule ist. Es wird bestimmt nicht eine Wolkensäule geben. Aber wo kommt uns denn Gott wirklich so nah, dass er wieder Führungsgestalt werden kann? Dass er uns wieder anspricht? Und worin werden wir es entdecken? Ich habe immer so Gedanken gemacht, wie ist das, wenn man also einen bestimmten Weg gehen will und dann auf einmal steht so eine Wolkensäule vor einem. Das Erste, was dann passiert, man kann nicht mehr klar sehen. Ne? Man sieht nicht mehr, wo man hingeht. Man sieht auf einmal Nebel. Ne? Und wir haben dabei so die Fantasie, vielleicht ist das ganz gut, wenn wir mal erstmal unsere Ziele mal wieder vernebelt bekommen. Ich habe so oft erlebt, dass wir uns mit dem, was wir vor Augen sehen, dass wir uns damit, dass das oft Befürchtungen sind. Ne? Das ist also oft so angstbesetzt. Ich möchte da nicht hin, das hatten wir schon mal, das dürfen wir nicht machen. Die anderen sagen, nee, so dürfen wir auch nicht in die andere Richtung. Wir blockieren uns oft gegenseitig damit, dass wir unsere Wahrnehmung sehen, was wir in der Zukunft sehen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn da mal eine Wolke zwischenkommt. Wenn wir einfach mal die weiße Wand sehen und unsere Ängste, unsere Befürchtungen erstmal zur Ruhe kommen können. Und uns vielleicht so von diesem Schreiber hier sagen lassen, das Nebelige, dieses Nichts zu sehen, das gerade ist das, was Gott ist. Das ist die Wolkensäule. Darin verhüllt sich Gott jetzt im Moment. Und zu wagen, daran zu glauben, der führt uns. Das hilft uns wirklich weiter. Der ist jetzt die Führungskraft. Und das heißt, sich darauf einzulassen, wirklich sich führen zu lassen, etwas in Gang zu setzen, einen Weg zu gehen, hinterher zu gehen, wo man noch nicht weiß, wo man landet. Aber wo man weiß und sich immer mehr gewiss wird, das ist Gottes Wille. Das will er von uns. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde das erleben, dass wir uns irgendwo darüber einig werden oder sehr viele das entdecken, dass da tatsächlich eine Führungskraft entsteht, die wir gar nicht so im Griff haben, die für uns Wolke ist. Wenn wir das entdecken, dann erleben wir auch irgendwo wieder Gott als Gemeinschaft und auch als Einzelne. Und ich wünsche uns so etwas im nächsten Jahr, wenn wir diesen Veränderungsprozess angehen, dass wir diese Wolke entdecken, dass wir uns dazu bereit erklären, auch wieder Gott hören zu wollen. Ihm ist gegeben, so hat Matthäus geschrieben, ihm ist gegeben alle Macht auf Erden. Und deshalb geht hinein in die Welt. Und das, glaube ich, gibt es neu zu schreiben für uns, für unsere Situation. Nicht für die der Eltern oder für früher, für uns selber, aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, die wir dann machen werden. Das ist der Zuspruch dieses Textes für unser neues Jahr. Lasst uns jetzt noch ein Lied singen. Was hatte ich da aufgeschrieben? Spiel's einfach rein.